Ja, du darfst dich auch hinsetzen. Ja, wir haben uns in den letzten 5 Wochen, an den letzten 4 Sonntagen befasst mit unseren Gemeindezielen, auch mit unserer Gemeindevision. Wir wollen eine Gemeinde für andere sein. Und diese 5 Ziele ist nichts Neues. Steht alles in der Bibel. Das konnten wir begreifen. Und eigentlich kann man sich keine Gemeinde Jesu vorstellen, die das nicht auf dem Schirm hätte. Ja, von Anfang an. Aber wie wir gerade gehört haben, von Anfang an hat es Menschen gegeben, die wie reißende Wölfe in die Gemeinde kamen mit der falschen Lehre oder die Antichristusse, wie sie auch in der Bibel genannt werden. Und zum Teil aus der eigenen Mitte waren welche da. Deshalb war es auch von Anfang an ganz wichtig, dass die Gemeinde eine gute Leitung hat. Und die Heilige Schrift spricht an vielen Stellen von Leitern, von den Ältesten, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Und dieses Thema wird dort ausführlich behandelt. Der Apostel Paulus nennt die Ältesten der Gemeinde ganz unterschiedlich. Sie werden mal Aufseher genannt, mal Bischof, Episkopos, und im Titusbrief spricht er von Presbyter, Priester. Und diese Begriffe, Aufseher, Älteste, Bischof oder Priester, die meinen einen und denselben Dienst. Ja, diese Ältesten sollen die Herde, die Gemeinde weiden. Es geht um eine glaubwürdige Leiterschaft, die wir auch heute als Gemeinde haben wollen. Nicht nur wollen, sondern benötigen. In der Apostelgeschichte haben wir gehört, lesen wir an einigen Stellen, so wie hier im Kapitel 20, Vers 28, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Da sehen wir hier das Bild von der Gemeinde als eine Schafsherde. Und das gibt's öfter. Es gibt viele Bilder von der Gemeinde, aber das ist eine der Lieblingsbilder auch von Jesus selbst und von den Aposteln. Und im 1. Petrusbrief lesen wir, die Ältesten unter euch ermahne ich, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie. Es war offensichtlich nicht selbstverständlich, dass die Ältesten so auf ihre Gemeinden geachtet haben. Sie mussten immer wieder daran erinnert werden. Diese Aufseher, Bischöfe bzw. Älteste waren zugleich die Hirten der Gemeinden. Es sind Leiter, die Gott einsetzt, damit sie die Gemeinde pastoral wie Hirten versorgen. Wie sollen aber diese Älteste sein? Gibt es irgendwelche Kriterien oder Bedingungen? Ja, diese finden wir im Neuen Testament an einigen Stellen und ich werde das heute nicht ausschöpfend betrachten. Ich meine, ich werde nicht alle Bibelstellen bemühen, sondern hauptsächlich eine. Kriterien für eine vorbildliche Leiterschaft. Nun dürfen wir noch einmal aufstehen und ich werde aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 3, 1 bis 7 lesen, nach der Einheitsübersetzung. Das Wort ist glaubwürdig. Wer das Amt eines Bischofs, Episkopos, anstrebt, der strebt nach einer großen Aufgabe. Deshalb soll der Bischof untadelig, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen sein, von würdiger Haltung, gastfreundlich, freundlich, fähig zu lehren. Er sei kein Trinker und kein gewalttätiger Mensch, sondern rücksichtsvoll. Er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig. Er muss seinem eigenen Haus gut vorstehen, seine Kinder in Gehorsam und allem Anstand erziehen. Wenn einer seinem eigenen Haus nicht vorstehen, Prosthanai steht hier auf Griechisch, Wenn er seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, wie soll er für die Kirche Gottes sorgen? Er darf kein Neubekehrter sein, damit er nicht hochmütig wird und im Gericht des Teufels verfällt. Er muss aber auch bei den Außenstehenden einen guten Ruf haben, damit er nicht in üble Nachrede kommt und in die Falle des Teufels gerät. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses anspruchsvolle Wort, dein Wort. Und wir wissen, dass dein Wort die Wahrheit ist. Deshalb bitten wir dich darum, dass du uns dieses Wort erschließt, dass du unsere Gedanken, unser Denken aufschließt, aber vor allem unsere Herzen und unseren Willen. Erheilige uns in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Drei Fragen zu den Kriterien der Leiterschaft. Wie wichtig ist das Thema Leiterschaft überhaupt? Haben wir fast beantwortet. Welche konkrete Kriterien gibt es für einen Ältesten und wofür gelten diese Kriterien konkret? Wir wollen das, was wir gehört haben, so ein bisschen aufschließen, aufklabausen oder wie man das so nennt. Das fängt so, das Wort Gottes ist glaubwürdig. Diese Bezeichnung finden wir an einigen anderen Stellen. Im gleichen Brief, Kapitel 1, Vers 15 gleich, das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünde zu retten. Warum beginnt der Apostel Paulus mit diesem Wort? Glaubwürdig, das hat mit Glauben zu tun. Und Gottes Wort ist glaubwürdig. An Gottes Wort will geglaubt werden. Es ist nicht irgendein Wort, wir nehmen irgendein Buch, ich sage mal so, von Gebrüder Grimms ein Märchen oder irgendwas anderes, meinetwegen von einem großen Schriftsteller. Das ist aber ein anderes Wort. Es ist ein Wort Gottes. Und das Erste, was eine Voraussetzung darstellt, ist, wenn wir im Gottes Wort lesen, sollen wir mit Glauben lesen, dass es ein Wort von Gott ist. Ansonsten lesen wir das wie jedes andere Buch und können das nach Beliebigkeit entweder annehmen oder ablehnen. Darum geht es aber bei der Heiligen Schrift nicht. Der Apostel unterstreicht hier die Bedeutung des Wortes Gottes. Und das tut er als Einleitung zum Thema Leiterschaft oder Ältesterschaft. Er will damit sagen, hört mal zu, es ist keine Nebensache. Es ist nicht eurem Belieben einfach freigestellt. Nein, das ist entscheidend wichtig, weil mit der Leiterschaft steht und fällt die Gemeinde oder gar die ganze Kirche. Wenn man sich so eine Gemeinde anschaut, egal welche Gemeinde, wird man ziemlich rasch wissen, wie ihre Leiter sind. So allein, einfach nach dem Motto, wie die Leiterschaft, so auch die Gemeinde. Wenn ihr das nicht glaubt, müsst ihr das ausprobieren. Geht mal in eine andere Gemeinde, guckt sie euch aus dieser Perspektive mal an. Man erkennt das Profil einer Gemeinde. Ihre ganze Ausstrahlung, ihr Zeugnis, ihr Umgang mit der Bibel, ihre Anerkennung des Wortes Gottes. Und das hängt untrennbar mit ihrem ältesten Kreis zusammen. Das hängt sogar davon ab. Denn eine Gemeinde kann nur so sein wie ihre Ältesten und Pastoren. Eine steile Aussage. Aber meine Erfahrungen haben das nur bestätigt. Und weil Paulus wusste, dass eine Gemeinde nicht nur die Bibel braucht, sondern auch Beispiele von Christen, ermutigte auch die Korinther, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Im Hebräerbrief lesen wir sogar im Kapitel 13, Vers 7, gedenkt eurer Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben. Betrachtet den Ertrag ihres Lebenswandels. Ahmt ihren Glauben nach. Eine solche Verantwortung haben die Leiter, die Ältesten und Pastoren der Gemeinde. Und immer, wenn es in der Bibel eine gesegnete Leiterschaft, Ältesteschaft gegeben hat, blühte dann die Gemeinde Gottes. Denken wir allein an Mose, an Josua, David, Samuel oder später an Petrus, Jakobus, Johannes, Paulus oder Timotheus. Und auch später in der Geschichte der Gemeinde Jesu, in der Kirchengeschichte, gab es immer wieder besondere geheiligte Persönlichkeiten, die dazu beigetragen haben, dadurch, dass sie das Wort Gottes ernst genommen und mit ihrem eigenen Leben beherzigt haben, beobachtete man immer wieder, dass ein Segen da von ihnen ausging. Und diese brachten eben Zeiten des Segens und der Gnade in die Gemeinde. Es war nicht immer so, und zwar schon in den ersten Gemeinden. Deshalb haben die Gemeinden wegen ihren Schwierigkeiten und Problemen Briefe an Paulus geschrieben. Bitten oder klagen. Er möge bitte dies oder jenes klären. Wir haben zu Beginn in der Lesung schon was wahrgenommen von der Gemeinde in Ephesus. Dort war Paulus 3 Jahre. Er hat Tag und Nacht mit Leuten gesprochen, sie bekniet und ermutigt, ermahnt, was auch immer, getröstet. Und man muss sagen, die Gemeinde dort in Ephesus hat versagt. Eindeutig. Obwohl Paulus dort so viel Zeit investiert hat. Mehr als in jede andere Gemeinde. Und das bescherte der Gemeinde einen schrecklichen Niedergang. Denn das Evangelium spielte dort zunehmend keine Rolle mehr. Stattdessen predigte man irgendwelche Fabeln und so breiteten sich falsche Lehren aus. Und bald war auch der moralische Zustand der Gemeinde im Keller katastrophal. So, dass Paulus, der diese Gemeinde so geliebt als von ihm gegründete, erschüttert war. Darum hat er an seinen geistlichen Sohn Timotheus geschrieben und ihn nach Ephesus geschickt. Er sollte dort die Leiterschaft zurechtweisen und daran erinnern, was für Aufgaben eigentlich die Ältesten haben und wie sie sein sollten. Und da lesen wir ein bisschen aus diesem Brief an Timotheus Kapitel 6. Dort steht es: Jeder, der etwas anderes lehrt als die guten Worte von Jesus Christus, unserem Herrn, und nicht an der Lehre festhält, auf der unser Leben im Glauben beruht, der ist verblendet und unwissend. Ein solcher Mensch hat einen ungesunden Hang zu Streitereien und Wortgefechten, zu Neid, Auseinandersetzungen, lästerlichen Reden und bösen Verdächtigungen, die führen und böse Verdächtigungen führen und in einem dauerhaften Streit enden. Solche Menschen haben ein verdorbenes Denken und kennen die Wahrheit nicht. Puh, solche Worte lassen auch heute noch Pastoren und Ältesten erzittern. Da fragt man sich, was musste da gelaufen sein? Und wenn er das merkt und auf sich selbst anwenden muss, dann sollte ein Ältester oder Pastor einfach umkehren und Buße tun, damit er den Ernst der Verantwortung erkennt, die Gott ihm und den Ältesten gegeben hat. Denn mit unserer Integrität und Glaubwürdigkeit stellt und fällt die Gemeinde, wie schon vorher gesagt. Deshalb ruft Paulus auch heute uns zu. Es stimmt, dass jemand, der ein Ältester sein möchte, eine sehr ehrenvolle Aufgabe anstrebt. Aber es geht hier nicht nur um die Ehre, sondern es geht hier auch um ein Vorbild und um eine wesentliche Aufgabe, für die Gemeinde zu sorgen, sie zu versorgen, mit Gottes Wort, aber auch seelsorgerlich und mit einem guten Beispiel. Also die Ältesten der Gemeinde sind grundlegend wichtig. Kommen wir zu den Kriterien. In diesem Text benennt Paulus hier eine Reihe von Kriterien, die ein Bischof, ein Ältester, ein Pastor oder Vorsteher, ein Aufseher durch Gottes Gnade erfüllen soll. Und wenn man das so liest, dann fragt man sich, wer kann das erfüllen? Na, schauen wir mal. Die Aussage ist ziemlich klar, die erste. Er soll Mann einer einzigen Frau sein. Was ist hier nicht zu verstehen? Ja, also nicht eines einzigen Mannes steht hier, einer einzigen Frau steht hier. Ja, und das haben wir hier anzuerkennen. Wenn wir das nicht tun, verderben wir schon alleine dadurch die Herde Gottes und werden irgendwann dafür uns vor Gott verantworten müssen. Mann einer einzigen Frau. Damit ist ein Mann gemeint, der seine Frau, die er geheiratet hat, vor Gott, seelisch, körperlich liebt und ihr völlig zugeneigt ist, in guten und in schlechten Zeiten. Vor Gott wurde diese Ehe sozusagen geweiht, damit es zur Ehre Gottes geschieht. Und Gott als der Dritte im Bunde den beiden hilft, damit sie ihre Ehe vorbildlich leben können. Ein Mann, der beständig auf seine Frau ausgerichtet ist und nicht nach irgendwelchen Röcken da rumguckt. Ein Mann, der seine Frau in Gedanken, Worten und Taten liebt. Und wer das verliert als Älteste, diese Untadeligkeit, kann nicht mehr im Dienst der Gemeinde als Älteste stehen oder als Pastor. Denn da wird sich jeder fragen, der solche Worte in der Bibel liest, hallo, da stimmt was nicht. Wenn wir das nicht tun, verderben wir die Herde. Ein Mann, der seine Frau seelisch und körperlich völlig zugeneigt ist, der beständig in Worten und Taten nur auf sie ausgerichtet ist. Und, Obacht, Galater 6, 7, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Meine Lieben, heutzutage hören wir oft, auch in christlichen Kreisen, davon, ja, man müsste Amt und Privatleben voneinander trennen. Ich kann euch nur sagen, bei einem Pastor geht das gar nicht. Fragt meine Frau. Das geht gar nicht. Ich weiß, ich bin schon gehört zu den alten Eisen und vielleicht ein anderes Denken habe, auch als die neuen Generationen X, Y, Z, wie auch immer, die einfach viele Sachen ganz anders sehen. Aber darauf kommt es nicht an, wie sie das sehen, sondern was Gottes Wort sagt. Man kann als Ältester und Pastor sein Privatleben nicht von seinem Dienst trennen. Das wäre unbiblisch und beinahe abartig und das hätte auch nur Heuchelei zufolge. Hier so, dort so. Und da fragt sich einer, die beiden Hälften des Apfels passen nicht zusammen. Das geht gar nicht. Denn wenn ein Ältester auf der einen Seite Menschenliebe predigt, und gleichzeitig seine Frau betrügt, ist das eindeutig gotteslästerlich. Und wisst ihr was? Ich habe eine ganz lange Reihe von Beispielen von Pastoren, Ältesten, Vorsteher von christlichen Werken, die nebenbei, auch neben eigener Frau, noch eine Geliebte hatten oder mehrere und taten so, als ob alles so in Ordnung wäre. und taten es so fromm. Die Leute küssten sie küssten fast ihre Hände. Und irgendwann platzte diese Seifenblase und dann war ein großer Skandal. Passt nicht zu dem, was die Bibel uns sagt. Und wenn einer anfängt mit einem kleinen Schritt und nur den kleinen Finger gibt, irgendwann sitzt er ganz in der Falle und ist ein Pharisäer der ersten Klasse. Die Formulierung "Mann einer einzigen Frau sein" muss nicht unbedingt bedeuten, dass ein Pastor oder Ältester unbedingt verheiratet sein muss. Und tja, nicht jeder hat das Glück, die passende Hälfte zu finden. Hier geht es nicht in erster Linie um den Familienstand, sondern grundsätzlich um eine moralische und geschlechtliche Reinheit eines Leiters. Heißt nicht, dass zum Beispiel ein Unverheirateter herumhurt oder was auch immer und das in Ordnung wäre. Und diese Qualifikation hier, Mann einer einzigen Frau sein, steht interessanterweise ganz oben auf dieser Liste hier. Warum? Weil die christlichen Persönlichkeiten in Führungspositionen besonders gefährdet sind, gerade in diesem Punkt. Ich habe einige Zeugnisse oder Bekenntnisse von Pastoren gehört, die vor uns Kollegen zugegeben haben, in welche Schwierigkeiten sie gekommen sind, in welche Versuchungen da sind und wie ein Pastor, wenn er so einigermaßen beliebt ist, umgarnt wird von irgendwelchen weiblichen Personen. Und ja, und wenn da Honig ist, dann guckt man schon da und ja, auf jeden Fall ist es schwierig. Und da, wo Pastoren oder Älteste gefallen sind, entsteht immer ein großer Schaden. Darum sollen sie darauf achten. Mehr noch, damit rechnen. Allerdings soll der Mann einer einzigen Frau nicht nur seine eheliche Treue üben, sondern er soll zugleich jemand sein, er muss seinem eigenen Haus gut vorstehen, seine Kinder in Gehorsam und allem Anstand erziehen. Wenn einer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, wie soll der für die Kirche Gottes sorgen? Tja, ist eigentlich ziemlich klar. Was können wir daraus lernen? Wir lernen erstmal aus diesem Abschnitt, dass der Älteste, der Pastor, der Leiter, Mann eine Ehe und Familie, für eine Ehe und Familie große Verantwortung trägt. Und wenn er dazu nicht imstande ist, dieses wahrzunehmen, wie soll er die Leitungsaufgabe einer Gemeinde als Ältester oder Pastor übernehmen? Richtig gehört. Privatleben und Gemeindeleben müssen absolut übereinstimmen. Denn die Ältesten und Pastoren sind Vorbilder für Ehe- und Familienführung. Gleich noch mehr dazu. Sie sind nicht verantwortlich für ihre erwachsenen Kinder, aber für ihre Kinder, denn Erwachsene sind keine Kinder. Sie sollen Kinder erziehen. Und wir wissen, dass Kinderzeit irgendwann endet. Ja. Tja, ich rede über Ältesten, aber es gibt auch etwas, und hier war die Rede von Männern, die Frauen in der Gemeinde, also unsere Schwestern im Glauben, sie sind auch gleichwertige Glieder am Leib Christi und sind auch zu herrlichen Diensten berufen. In unserem Abschnitt geht es um die Ältesten. Aber in anderen Abschnitten, wie hier 1. Timotheus 3,11, lesen die, und das sind Kriterien für Diakonien, kann man so sagen. Dort lesen, dasselbe gilt für Frauen, denen ein diakonisches Amt übertragen wird. Auch ihr Leben muss glaubwürdig sein. Sie dürfen nicht klatschsüchtig sein, sondern sollen sich durch Besonnenheit auszeichnen und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. Kommen wir zu unserem Text noch einmal. Da lesen wir im Versen 2 bis 3 zuerst. Besonnen sein soll ein Ältester, ein Leiter und kein gewalttätiger Mensch, sondern rücksichtsvoll. Er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig. Naja, offensichtlich hat es solche damals gegeben. Deshalb sollen sie darauf achten. Der eine war gewalttätig, vielleicht hat einem eine Watsche gegeben, wie man von dem Bischof da von Augsburg einmal die Rede war, oder richtig einen gehauen, oder der war gar nicht gastfreundlich, unwürdig lebte er, hat gestritten ständig mit Leuten und schaute nur aufs Geld. Geistliche und fachliche Qualifikationen sind sehr wichtig. Und zu den geistlichen Qualifikationen gehören auch Besonnenheit und Sittsamkeit. Das hatten wir schon mit Sittsamkeit. Und fachliche, es geht auch um Lehrer und Seelsorge. Das ist hier ganz wichtig. Fähig zu lehren, kommen wir gleich nochmal dazu. Und dann die nächsten Verse, 6 bis 7, er darf kein Neubekehrter sein, damit er nicht hochmütig wird und dem Gericht des Teufels verfällt. Er muss aber auch bei den Außenstehenden einen guten Ruf haben. Wofür gelten also diese biblischen Kriterien? Gottesfürchtige Männer sollen sie sein, frei von irgendwelchen skandalösen Sünden. Nicht geizig, nicht geldgierig, anständig, sie sollen anständige Gewohnheiten haben, einen einfachen Lebensstil, sein eigenes Leben und das Leben ihrer Familie in Ordnung halten, ihre Kinder, solange es geht, im Glauben erziehen, ihre Frau lieben und ihr lebenslang treu bleiben. Es geht um charakterliche und soziale Qualifikationen. Das hört sich sehr steil an, aber so ist es auch gemeint. Im Charakter sollen sie stark sein. Und wirklich diese soziale Qualifikation, die hier genannt wurden, auch aufweisen. Wir dürfen auch keinen Süchten und Sünden verfallen. Stellt euch vor, da hat man so einen Ältesten oder Pastor und der ist ein Säufer des Herrn. Wie nennt man das? Vor dem Herrn, genau. Nein, darf man nicht sagen. Ein stadtbekannter Säufer oder Betrüger oder was auch immer. Und geht nicht. Oder Spielsucht, Pornosucht. Der geht immer wieder, fährt immer wieder nach Holland oder wohin auch immer und da sind schöne Casinos und er greift in die Gemeindekasse ab und zu. Wie auch immer, und verspielt sein Geld. Das ist hier gemeint. Es gibt auch kleinere Sachen. Er hängt nur am Fernseher. Ja, oder macht dieses Spiel bei Fußball, so diese Spielwettbewerbe, wo man auch so in seinem Art Casino auch wetten kann und so weiter. Das sind auch Sünden, das sind auch Süchte. Egal welche Sucht das ist. Wenn er das tut, ein Ältester einleite, dann sollte er umkehren, Buße tun und ein Leben des Jünger Jesu führen. Ansonsten verspielt er sein Amt. Wir merken, meine Lieben, dass es bei diesen Kriterien nicht in erster Linie um die äußeren Begabungen geht. Es geht nicht in erster Linie um den sozialen Status eines Menschen, um irgendwelche wichtige Positionen, die er bekleidet in der Gesellschaft. Es geht hier nicht darum, ob jemand Abi gemacht hat oder ein Akademiker ist oder irgendwelche sonstige Geschicklichkeiten hat. Das kann selbstverständlich hilfreich sein, aber ist hier nicht entscheidend. Das sind nicht die entscheidenden Kriterien, denn zuallererst geht es hier um die Liebe zu Jesus, Hingabe an Gott, an Jesus, um die Liebe zu seinem Wort, und das zeigt sich auch in der Lehre, weil eine so sich gut in der Bibel auskennt, das Wort Gottes inhaliert jeden Tag morgen, vielleicht noch vor dem Frühstück, liest dort einfach, lässt auf sich wirken. Und das zeigt sich auch in seine Liebe zur Gemeinde, zu dieser Gemeinde, die Jesus mit seinem kostbaren Blut erkauft hat. Also das A und O der ältesten Pastoren ist die volle Hingabe an Jesus. Das ist das Entscheidende. Wenn das fehlt, wenn diese Dinge fehlen, diese Faktoren, dann fragt man sich, warum ist er da? Nur deshalb, weil er Zahnarzt ist? Vielleicht nur deshalb, weil er irgendwo in einem Sportverein erster Vorsitzender ist? Oder Rechtsanwalt? Oder was auch immer. So nach dem Motto, wenn einer in der Welt was gilt, dann gilt auch was in der Gemeinde. Automatisch. Nein, überhaupt nicht. Auch ein Doktor, Professor, so und so kann als ganz normales Mitglied in der Gemeinde sein und muss gar nicht Älteste oder in der Leitung in der Gemeinde sein. Darum geht es hier nicht. Wenn diese Faktoren fehlen, da ist einer nicht geeignet dafür. Es heißt in diesem Text auch, dass ein Ältester lehrtüchtig sein soll. Und damit ist nicht in erster Linie sein theologisches Kopfwissen gemeint. Nein, denn Jesus sagt uns auch nicht, dass wir uns als Gemeinde nach den klügsten Köpfen an den theologischen Hochschulen im Lande umschauen sollen. Es geht auch nicht um die Leute, die von der Kanzel so glänzende Reden schwingen können, sondern um Männer, die die Bibel kennen und lieben und sie als Gottes Wort ansehen, die Bibel. Die dafür brennen, dass die Wahrheit des Evangeliums die Herzen der Menschen erreicht. Es sind Männer, die das Wort Gottes zuallererst für sich selbst lernen möchten, es studieren, verinnerlichen, verstehen und dann beherzigen. Sie beten mit und aus der Bibel und gehorchen Gottes Wort. Entscheidend ist also nicht ihr sozialer Status, sondern vielmehr ihr geheiligter Charakter. Und damit keine Missverständnisse entstehen. Keine hat sowas von Anfang an. Irgendwann ist eine Christ geworden. Und das alles entwickelt sich bei einem. Man wächst hinein in der Nachfolge, in der Jüngerschaft. Man liest immer mehr in der Bibel. Man betet immer mehr. Und man ist immer mehr in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Von daher, darauf will, soll geachtet werden. Und nur diejenigen, die so weit sind, sind dafür geeignet, dass man sie als Gemeinde, als Älteste beruft. Das wäre ein anderes Thema, das Thema, wie es zustande kommt, dass Älteste in einer Gemeinde da sind, durch Wahlen oder Berufungen, aber das würde uns hier nur durcheinander bringen. Deshalb bleiben wir dabei. Noch einmal in Großschrift. Die Kriterien für vorbildliche Leiterschaft. Die Leiterschaft in der Gemeinde ist von großer Bedeutung. Darum sollen Älteste diesen biblischen Kriterien entsprechen. Und es gibt noch mehr. Es gibt noch andere Bibelstellen. Und wichtig ist es nicht ihr Status, sondern ihr geheiligter Charakter. Älteste sind immer im Wachstumsprozess. Denn sie sollen sich immer mehr wünschen. Sie sollen sich wünschen und sie sollen, das soll ihr Wollen sein, die Lehre der Gnade Gottes noch mehr zu erlernen, sie zu verteidigen, sie weiterzugeben. Sie möchten die Gemeinde weiden, wie Hirten ihre Schafe, und sie mit Gottes Wort ernähren. Warum? Damit aus den Gemeindemitgliedern im Glauben gefestigte Christen hervorgehen. Christen, die stark und zugerüstet sind für alle Situationen des Lebens. Und das alles zur Ehre Gottes. Das tun sie nicht zu ihrer eigenen Ehre, sondern sie richten sich dabei nach Jesus. Sie dienen fleißig der Gemeinde des Herrn. Ist das ein Wunschdenken? Na bestimmt, oh, ja. Aber es ist ein Bild, realistisches Bild aus der Bibel. Es ist das, wofür wir alle beten sollten. Herr, möge uns der Herr solche Ältesten schenken. Und die Ältesten, die wir jetzt haben, möge dabei unterstützen und ermutigen, auf dem Weg noch mehr hineinwachsend in ihn und in sein Wort. Ich möchte jetzt beten und dazu stehen wir auf und anschließend singen wir, wenn wir es können, ein Lied: Jesus, nimm zu in meinem Leben. Denn letztendlich geht es darum, dass Jesus in unserem aller Leben zunimmt und wir abnehmen, damit das neue Leben sich immer mehr zeigt und das alte Leben aus unserem Leben verschwindet. Das Leben, das wir, bevor wir Christen wurden, führten, vielleicht voll Verquickungen, Abhängigkeiten oder was auch immer. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und dein Wort ist klar, auch wenn es manchmal in der Klarheit ganz deutlich ist. Wir bitten dich darum, dass du uns mit diesem Wort so konfrontierst, dass wir uns davon nicht irgendwie angegriffen fühlen, sondern eher ermutigt, getröstet, vielleicht sogar ermahnt. Aber letztendlich ist alles von diesen drei Begriffen positiv. Das sollte zu unserem Besten, zu unserer Entwicklung in der Jüngerschaft und zu deiner Ehre gereichen. Herr, segne uns bitte dabei. Und wir danken dir dafür schon im Voraus, dass du es tun wirst. In Jesu Namen. Amen.